Jetzt auf OE24TV. Fellner Live, der Insider. Die spannendsten Stories, die brisantesten Insider-Infos und die härtesten Analysen aus Politik, Wirtschaft und der Welt mit OE24-Chefredakteur Niki Fellner.
Gestern Abend gab es wieder ein Sommergespräch beim ORF. Diesmal war Vizekanzler Andreas Babler dran. Kann man das sagen?
Ja, trifft es wirklich. Ehrlich, ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Künftig solltest du wahrscheinlich den Insider machen. Weil ich glaube, es war unaufgeregt. Jetzt kann man sagen, die Erwartungshaltung war vielleicht nicht besonders hoch. Er ist jetzt nicht sonderlich schlimm verunfallt. Ja, es waren jetzt keine Sager dabei, wo man sagt, ja, das war jetzt dramatisch schlecht. Auf der anderen Seite muss man sagen, es war alles andere als gut. Es waren ganz, ganz viele Floskeln dabei. Also ich habe es mir angeschaut, ehrlicherweise. Es war schwierig, nicht einzuschlafen dabei, weil einfach so viel klassischer Politsprech dabei war, wo man sich echt fragt, muss das sein in einem Sommergespräch? Es war auch, wir haben das eh hier schon öfters diskutiert, meiner Meinung nach wieder eine viel zu brave Interviewführung. Ja, Simone Stribel hat zwar versucht, immer wieder ein bisschen nachzuhacken, aber da hätte man sich irgendwie mehr erwartet. Ich glaube, es gäbe genug Dinge, über die man hätte sprechen können. Viele Fragen sind offen geblieben. Wie gesagt, Andreas Babler ist in seinen Antworten massiv ausgewichen, hat da irgendwie gefühlt dauernd Gott und die Welt erklärt und warum man irgendwie gemeinsam nur die SPÖ nach vorne bringen kann und alles besser machen soll. Und dann, und wir kommen eh gleich zu den Details, muss man sagen, es war halt auch eine Selbstbeweihräucherung, die fast schon unangenehm war beim Zuschauen, wo der eigentlich in einer Tour sich selber und die Regierungsarbeit gelobt hat. Kann man machen, angesichts der Umfragewerte irgendwie deplatziert und auch der Stimmung im Land. Also Gespür hat er kein wirkliches gezeigt in diesem Sommergespräch, muss man sagen, bis hin zum meiner Meinung nach wirklich Fremdschämen-Moment dieses Sommergesprächs, wo er seine eigene Frisur gelobt hat. Da haben sie ihm so einen Einspieler vorgespielt, wo er dann gemeint hat, er hat fescher da ausgeschaut oder so. Also, weiß ich nicht. Also ich fand es wirklich kein gutes Sommergespräch, muss man sagen, aber wie gesagt, es ist jetzt auch kein Desaster gewesen. Von den Ansagen her, die großen spannenden Ansagen waren nicht dabei, mit vielleicht Ausnahme der Ansage, dass er den PRIGRAF, also den privaten Gesundheitsfonds, nicht mehr unterstützen will.
Naja, aber da muss man auch sagen, in Wahrheit sagt er das deswegen, weil er nichts weitergebracht hat in puncto Gesundheit und er musste klar, irgendwas
Er musste halt
nennen.
Irgendwas also bringen das und das war halt so der einzige Aufreger. Aber schauen wir es uns vielleicht kurz an. Wir haben ein paar Einspieler. Ich glaube, wir starten mit den aktuellen Umfragen und wie Andreas Babler es denn erklärt, dass die SPÖ bei 16% liegt, also so schlecht wie überhaupt noch nie.
Die Nerven liegen blank. Ist die SPÖ mit Ihnen an der Spitze am Weg zur Kleinpartei?
Frau Stribel, ganz ehrlich, niemand freut der Blick auf die Umfragen. Mich freut er ganz persönlich nicht, aber es freut niemanden von unseren Mitgliedern, wenn wir Umfragen sehen, wo wir unter dem Wahlergebnis vom letzten Mal sind. Das heißt, das ist gemeinsame Aufgabe, hier dagegen zu halten, Voraussetzungen zu schaffen, dass das besser wird. Und das tun wir in der Regierungsarbeit. Voraussetzung Nummer eins war, Bekenntnis abzugeben, wir übernehmen Verantwortung als Regierungskoalitionsmitglied. Zweite Voraussetzung war daraus folgend, man muss ein gutes Team zusammenstellen, war auch meine Aufgabenstellung, ich glaube, wird auch attestiert, dass das gut gelungen ist. Und das dritte ist die härteste Aufgabe und die gelingt noch nicht, und das zeigen auch die Umfragen, dass wir Wählervertrauen wieder zurückgewinnen durch unsere Arbeit in der Regierung. Und das ist die knallharte Analyse und das sind die Aufgabenstellungen.
Aber was läuft da falsch?
Der dritte Punkt funktioniert. Der dritte Punkt, und es gibt eine Vielzahl von Erklärungsmodellen. Ich mag nicht ausweichend antworten, dass man jetzt sagt, das ist in ganz Europa so, das trifft auch meine Koalitionspartner so, dass sie zum Teil noch schlechtere Umfrageentwicklungen haben. Das bringt uns nichts. Die Aufgabe des Parteivorsitzenden und der gesamten Partei ist, das zu ändern.
Wer niemand freut, der Blick auf die Umfragen stimmt so nicht. Da gibt es ein bisschen Realitätsverweigerung. Die FPÖ freut sich gewaltig, hat Andreas Babler komplett ausgespannt. Also er hat schon seinen eigenen Zugang zu den Dingen.
Ja, und ich meine auch, wie er das sagt, das ist die knallharte Analyse, ja, dass man nicht gut genug kommuniziert. Also wenn das die knallharte Analyse ist, dann fragt man sich echt, wie er das Wort knallhart interpretiert. Also man hat es, glaube ich, da eh sehr gut gemerkt. Es waren viele Floskeln, es war viel Politsprech, viel Ausweichen, wenig Konkretes. Warum die SPÖ so schlecht in den Umfragen liegt, konnte er eigentlich nicht wirklich erklären, außer dass er gemeint hat, man kommuniziert die gute Arbeit zu wenig. Ich wage zu bezweifeln, ob das wirklich der Grund ist, warum die SPÖ so schlecht in den Umfragen liegt. Es war überhaupt keine Selbstkritik dabei. Er hat in diesem ganzen Sommergespräch kein einziges Mal seine eigene Position hinterfragt und auch seine persönlich schlechten Werte. Man muss sagen, die schlechten Umfragewerte der SPÖ sind das eine, aber Andreas Babler liegt in der Persönlichkeitswahl und in den Persönlichkeitswerten noch einmal schlechter als seine Partei. Er liegt beim APA-Vertrauensindex am letzten Platz. Er liegt beim Politbarometer der Lasersfeld-Gesellschaft am letzten Platz. Er liegt bei der Kanzlerfrage mittlerweile gleich auf mit Leonore Gewessler, der Grünen-Chefin. Von all dem keine Spur gewesen der Selbstreflexion. Und ehrlicherweise, ich glaube oder ich vermute, und das höre ich auch, ich glaube, Andreas Babler sieht das auch nicht so. Ja, ich glaube, der ist wirklich überzeugt davon, das hat man gestern in diesem Sommergespräch irgendwie auch gemerkt, dass er eine gute Arbeit macht und dass das ein tolles Regierungsprogramm ist, das da umgesetzt wird und dass da viel weitergeht für dieses Land. Anscheinend auch umgeben nur noch mit einem ganz engen Klüngel an Ja-Sagern, die ihm das halt einreden, wie toll er das macht und wie gut er ist und wie sozusagen gefaked die ganzen Umfragen sind. Und ich glaube, er nimmt diese Kritik gar nicht wirklich wahr. Und wenn er sie wahrnimmt, dann sieht er dahinter irgendwelche Verschwörungstheorien oder bösen Machenschaften von Medien auf der einen Seite und sozusagen feindlichen Politikern auf der anderen Seite. Also eine sehr merkwürdige Art der Analyse. Und ich glaube, gestern hat Andreas Babler einmal mehr bewiesen, dass es nur noch eine Frage des Wanns ist und nicht des Obs, dass er als SPÖ-Chef früher oder später gehen wird. Ich glaube, dass er nicht mehr Spitzenkandidat in die nächste Wahl geht, davon kann man ausgehen. Die Frage ist, tauscht ihn die SPÖ vielleicht schon vorher aus? Gibt es eine Alternative wie Gerhard Zeiler beispielsweise, der ja jetzt in doch mächtigen SPÖ-Kreisen auch genannt wird? Und wann ist der Zeitpunkt gekommen, um Babler auszutauschen? Also ich glaube, mit dem gestrigen Sommergespräch hat sich das endgültig verfestigt. Andreas Babler ist ein SPÖ-Chef mit Ablaufdatum, das ist ja eh schon länger, aber spätestens seit dem gestrigen Auftritt ist das meiner Meinung nach in Stein gemeißelt.
Es war auch so ein bisschen halbherzig, als er da versucht hat, auf die alte Klassenkampfthematik der SPÖ aufzuspringen. Er hat eben gerade im Bereich der Prekraft hat er davon gesprochen, dass es ja die Schönen und die Schönen wären, nein, die Reichen,
die zu den Schönheitsoperationen. Genau, die Reichen, die sich ihre Schönheitsoperationen
also das ist halt
damit
schon
bezahlen,
so
wo heute auch schon zig Ärzte rausgegangen sind und das widerlegt haben, gesagt, das ist ein absoluter Schwachsinn, das stimmt einfach nicht, also weder die Reichen, noch die nicht so Reichen, lassen sich da jetzt ihre Schönheitsoperationen dementsprechend finanzieren. Also insofern, da war schon auch teilweise bewusste Falschdarstellung dabei. Es ist ja lustig, dass die SPÖ, das ist jetzt ein kleiner Sidestep, ja dieses Blabla, kein Blabla mit Babler, eine eigene YouTube-Serie gestartet hat, wo man gesagt hat, man will gegen die ganzen Fake News und Clickbait-Artikel vorgehen. Und wir haben uns das gestern mal im Newsroom angeschaut, die Titel, die da derzeit auf YouTube aufscheinen, das ist Clickbait at its best, ja, also so klassische Das kannst du nicht glauben, was du hier sehen wirst und solche Dinge. Also Andreas Babler predigt Wasser, trinkt selber Wein, muss man sagen, und ist bei der Gesundheitsgeschichte das Gleiche. Ich glaube, auch dazu haben wir einen Ausschnitt des Sommergesprächs
vorbereitet. Genau, da ging es eben unter anderem darum, wie lange eigentlich die Wartezeiten momentan im Gesundheitsbereich sind.
Was tun Sie dagegen, dass die Menschen jetzt schneller einen Arzttermin bekommen?
Klare Ansage, wir bekämpfen dieses Zweiklassen-Medizingesellschaftssystem, das wir jetzt haben, dass wir feststellen, dass wir beispielsweise in den letzten Jahren eine Entwicklung gehabt haben, dass die Privatärzte sie verdreifacht haben oder knapp verdreifacht haben, während wir Kassenstellen unbesetzt haben. Da kann man nicht zusehen, sondern da muss man konkrete Aktionspläne entwickeln. Einer dieser Aktionspläne bildet sich ab in der Gesundheitsreform. Wir machen bis 2040 ein sehr, sehr engagiertes Ziel, nämlich den öffentlichen Gesundheitsbereich zu stärken. 600 Primärversorgungseinrichtungen quer über Österreich wird zu einer Verbesserung führen, zu kürzeren Wartezeiten, zu einer besseren Versorgung, auch in ländlichen Strukturen. Das heißt, nicht nur bejammern, sondern einfach Taten setzen. Und das tun wir jetzt. Und ich mache jetzt noch mal einen Schritt dazu, zu diesen Maßnahmen, die wir jetzt schon setzen im Ausbau der öffentlichen Gesundheitsversorgung. Ich bringe jetzt auch in die Regierung eine weitere Maßnahme ein, nämlich, dass wir das Geld, das wir beispielsweise, für mich unerklärlich, über 200 Millionen pro Jahr in die privaten Krankenanstalten schicken, wo wir unter anderem auch die Schönheitsoperationen der Superreichsten finanzieren, dass wir dieses Geld in Zukunft den öffentlichen Gesundheitssystem zur Verfügung stellen. Das heißt, die Beiträge, die ich da erwähnt habe, den Menschen wieder zurückgeben, nämlich für ihre öffentliche Gesundheitsversorgung. Das ist der Vorschlag, mit dem ich jetzt auch in die Herbstarbeit in der Regierung gehe.
Ja, viel Polemik dabei.
Viel Polemik dabei auf der einen Seite und auch wieder völlig unkonkret. Ja. Die Frage von Simone Strebel, und sie bemüht sich ja eh, muss man sagen, ihn da irgendwie festzunageln, ist bei Andreas Babler nicht ganz leicht. Was machen Sie konkret, um das Gesundheitssystem zu verbessern? Und er sagt, die Zweiklassenmedizin abschaffen. Ich meine, das ist so ein Allerweltsager. Also ich glaube, da geht gefühlt jedem, der derzeit unter langen Wartezeiten im Gesundheitsbereich leidet, alles auf, weil ja jeder will die Zweiklassenmedizin abschaffen. Ich meine, mittlerweile haben wir Dreiklassenmedizin.
Aber man muss dazu sagen, es gehen nicht nur die Reichen in die Privatspitäler, sondern jeder, der sich irgendwie leisten kann.
Ich glaube, das sind zwei Dinge. Also das eine war diese irgendwie Allerweltsage im Gesundheitssystem, ja, wo er überhaupt nichts konkret meiner Meinung nach genannt hat, was da jetzt passiert. Und das andere, und das ist, glaube ich, ein kompletter Schuss ins Knie, ich glaube, es wird auch in der Regierung nicht durchgehen, ist, dass man der Prigraf, also den privaten Spitälern, diese 200 Millionen will er wegnehmen und die will er ins öffentliche Gesundheitssystem nehmen. Davon wird nur nichts besser, denn so wie du sagst, viele müssen derzeit auf Privatspitäler ausweichen und es ist längst nicht mehr so, dass in diesen Privatspitälern nur die Millionäre sich behandeln lassen und da irgendwie ihre Nasen-OPs oder was weiß ich machen, so wie er das darstellt, sondern dass die Privatspitäler teilweise ja einspringen müssen, weil es sich im öffentlichen Gesundheitssystem nicht mehr ausgeht. Das heißt, es bräuchte nicht 200 Millionen vom einen noch zum anderen verschoben, sondern es bräuchte eigentlich 200 Millionen oder wahrscheinlich sogar mehr für die öffentlichen Spitäler, aber nicht indem man es den Privaten wegnimmt. Also meiner Meinung nach eine schwachsinnige Idee, die wie gesagt auch heute von zig Gesundheitsexperten schon zerrissen wurde, die sicher die Situation in Österreich nicht besser macht, nicht dazu beiträgt, dass das Gesundheitssystem besser wird, sondern tendenziell eher schlechter wird. Also klar, klassenkämpferisch klingt das natürlich super, wir nehmen es den Reichen weg und die dürfen sich jetzt nicht mehr ihre Schönheitsoperationen machen und stattdessen geben wir es den Armen oder den Menschen für die öffentlichen Spitäler. Klingt gut, nur wie gesagt, jeder, der sich halbwegs im Gesundheitssystem auskennt, weiß natürlich, dass das nicht so einfach ist und dass das im Endeffekt nicht einfach eine A-nach-B-Verschiebung ist.
Das Einzige, was er damit erreicht hat, ist eben, dass jeder heute darüber spricht und nicht darüber, dass er sämtliche Wahlkampfziele, die er versprochen hat, nicht erreicht hat im
Gesundheitswesen. Ja, es ist natürlich schon sehr durchschaubar, muss man schon dazu sagen. Ja, also dieser Saga, und man hat ja auch gesehen, die SPÖ ist dann sofort, also mehr oder weniger zeitgleich mit dem Saga, mit ihren Social-Media-Kampagnen rausgegangen und den Postings. Also natürlich war das der Saga, den er anbringen wollte. Das war der Saga, auf dem er das Sommergespräch aufhängen wollte, genauso wie Beate Meindl-Reisinger ihre Reform, die Dividende unbedingt anbringen wollte, was bei ihm halt dieser Prigraf-Saga ist, ja an sich auch kommunikationsstrategisch durchaus richtig, dass man sagt, man geht mit einer Ansage in so ein Sommergespräch, die dann hängen bleiben soll. Nur erstens bleibt sie nur teilweise hängen, ja, weil natürlich schon auch viele andere Stellungnahmen von ihm auch thematisiert wurden. Zweitens, wie gesagt, ist es völlig undurchdacht. Und drittens wird er damit in der Koalition sowieso keine Mehrheit haben. Das heißt, es wird auch nicht kommen. Also es war eigentlich ein kompletter Rohrkrepierer, diese Ansage. Und außer, dass er da vielleicht den linken Flügel in der SPÖ wieder ein bisschen besänftigt hat, weil man darf nicht vergessen, auch der linke Flügel sieht Babler mittlerweile sehr kritisch. Und die Performance in dieser Regierung ist ihm dann nicht viel gelungen mit dieser Ansage und überbleiben wird davon wahrscheinlich gar nichts.
Integration war ebenfalls ein Thema gestern beim Sommergespräch. Hören wir uns an, was Andreas Babler dazu sagen hatte.
Wenn Menschen Angst haben vor Flüchtlingswellen, wenn Menschen in Österreich sagen, die Integration von jenen, die 2015 gekommen sind, die ist ja gar noch nicht abgeschlossen, nehmen Sie die zu wenig ernst?
Stimmt. Ich gebe Ihnen sogar recht. Was haben wir doch erlebt in den letzten Regierungen, dass die Menschen, die da geblieben sind, die ja Rechte haben, die einen Status bekommen haben, dass da die Integration zurückgefahren worden ist. Und dann wundert man sich und skandalisiert man, dass die nicht Deutsch sprechen können, dass die nicht am Arbeitsmarkt, dass die keine Steuern zahlen und nur in der Mindestsicherung herumhängen. Genau dieselben Leute, die sozusagen dafür verantwortlich sind, dass man die Ressourcen auch der Stützlehrerinnen, der Sprachkurse gekürzt hat, dass man den Zugang am Arbeitsmarkt erschwert hat. Und jetzt dann müssen wir, und das haben wir im Regierungsprogramm vereinbart, verhandelt und durchgesetzt als SPÖ. Das ist Integrationsjahr neu, dass die Menschen schneller Spracherwerb haben, schneller Qualifikationscheck kriegen, schneller am Arbeitsmarkt, wo wir sie dringend auch brauchen in so vielen Bereichen, auch beitragen können, Steuern zahlen können, integriert werden. Also genau dort heben wir an. Das nimmt Ängste von unseren Zuseherinnen und Zusehern. Und für das stehe ich ganz einfach. Und so einfach kann auch Politik von der Grundregel sein. Nur muss man es einmal tun und nicht von den eigenen Fehlern dann sozusagen die eigene Propaganda zu entwickeln. Das ist das Schlimmste, was Politik machen kann. Ich bin dafür, dass die Menschen, die, auch wenn das manchen nicht gefallen mag, aber die werden da bleiben. Die haben einen Status, die sind Teil Österreichs. Und jetzt bin ich dafür, dass man denen die Möglichkeit gibt, beizutragen. Damit müssen sie Deutschkurse haben. Das heißt, wir müssen Ressourcen schaffen. Damit müssen wir in die Schulen schauen, dass wir auch die Kinder mit Sprachqualifikation schnell stärken. Damit müssen wir es qualifizieren für den Arbeitsmarkt. Und dann werden wir sie auch am Arbeitsmarkt beitragen lassen können. Und dann zahlen sie Steuern und dann kosten sie nicht Steuern. Und das ist mein Zugang.
Wenn ich jetzt frech wäre, würde ich sagen, man könnte die Sommergespräche Märchenstunde umbenennen manchmal. Also das ist schon alles sehr nett gemeint, ja. Aber das ist ja null realistisch, was null, du sagst.
Ja, also wie du sagst, ich glaube, inhaltlich werden ihm da wahrscheinlich sogar die wenigsten widersprechen bei dem, was er gesagt hat. Ich meine, man muss sagen, das ist eh breiter Konsens über alle Parteien.
Aber es ist halt nicht
richtig. Glaube ich nicht einmal die Grünen, die das anders sehen mittlerweile. Aber natürlich ist die Frage, wie soll das passieren und was passiert mit jenen, die sich nicht integrieren wollen? Weil es ist ja nicht so, dass das nicht jahrelang schon versucht wurde, hier auf Integration zu setzen. Es geht halt bei vielen, muss man sagen, nicht, weil sie es einfach nicht wollen oder weil es nicht funktioniert. Und da muss man halt auch überlegen, was macht man dagegen? Diese Antworten ist er schuldig geblieben. Man muss schon sagen, die SPÖ kann beim Thema Migration nicht viel gewinnen. Ja, also insofern, das Thema ist ein schwieriges für die SPÖ. Es ist von der FPÖ komplett besetzt. Der wenige Platz, der da ist, ist von der ÖVP besetzt. Also die SPÖ hat hier eigentlich nicht sehr viele Meter, die sie gewinnen kann. Und jene, die quasi eher sozusagen jetzt noch die Willkommenskultur vertreten, gibt es eh nicht mehr viele, die sind eh bei den Grünen. Also insofern, die SPÖ ist ein bisschen in einer Sandwich-Position, muss man sagen, bei dem Thema. Ein Thema, das ich noch ansprechen will, hat jetzt nichts mit der Migration zu tun, aber hat mich schon verwundert. Simone Striebel hat ihn ja angesprochen auf die Attacke des Donaustädter Bezirksvorstehers, ja. Ernst Nevrivi. Und er hat dann das eigentlich, muss man sagen, sogar mit einem gewissen Augenzwinkern kommentiert, dass das unterirdische Gespräche waren und dass er sich an solchen Kellergeschichten nicht beteiligt. Aber auf die Nachfrage, was mit Ernst Nevrivi passiert, und das muss man schon sagen, das ist eine massive Schwäche von Andreas Babel, was habe ich auch von vielen SPÖlern gehört. Also er traut sich anscheinend nicht zu sagen, dass er Ernst Nevrivi aus der Partei ausschließen will, weil sonst hätte er es gesagt. Ja, er will an dem Thema nicht anstreifen, etc. Das ist schon interessant. Also Ernst Nevrivi hat ihn ja aufs wirklich, muss man sagen, Untergriffigste beschimpft. Versoffener Bürgermeister, Dumpfbacke, also lauter so Sager. Jetzt kann man natürlich der Meinung sein, man will sich nicht auf dieses Niveau herablassen und will auf die einzelnen Aussagen nicht eingehen. Lässt halt auch Raum für Spekulationen offen. Will jetzt, wie gesagt, hier keine Gerüchte schüren oder so. Aber natürlich, man muss nur in Social Media schauen, wird über diese Saga des versoffenen Bürgermeisters diskutiert. Wie gesagt, das hat Ernst Nevrivi gesagt, aber normalerweise müsste er das meiner nach richtig stellen und sagen, das stimmt nicht. Und ich glaube, wenn er irgendwie ein Parteichef wäre, der seine Partei im Griff hätte, dann muss er aus Konsequenzen setzen. Ja, also er kann sich ja nicht so
beschimpfen lassen. Aber wenn er das wäre, hätte niemand sowas über ihn gesagt.
Aber er kann sich ja nicht so beschimpfen lassen, weil das öffnet natürlich Tür und Tor für weitere Kritiker. Jeder wird sich denken, naja, über den kann man eh sagen, was man will. Und es passiert nichts. Er wird nicht mehr ernst genommen. Also das war schon eine ganz schwache Aussage von ihm gestern. Da habe ich ehrlicherweise vermutet, dass da ein bisschen mehr von seiner Seite kommen wird. Aus welchem Grund er das nicht gemacht hat, ob ihm seine Berater geraten haben, sich eben nicht auf dieses Niveau zu begeben, ob er sich nicht traut, das zu sagen, ob er Angst hat, dass er dann vom Wiener Bürgermeister, von Michael Ludwig, erst recht wieder überstimmt oder zurückgepfiffen wird, weil im Endeffekt wäre es Sache der Wiener Landespartei, muss man sagen. Und Michael Ludwig wird Ernst Nevrivi sicher nicht, glaube ich, aus der Partei ausschließen. Dadurch sind die beiden über Jahre einfach auch zu eng gewesen. Also das war schon interessant, dass Babler da gestern eigentlich ziemlich den Schwanz eingezogen hat.
Schauen wir uns an, was er zum Thema Dürre und Katastrophenhilfe sowie Klimaschutzneutralität gesagt hat.
Naja, es ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, wie wir zwei Dinge bewerkstelligen. Um es klar zu sagen, das eine ist, wir müssen die Auswirkungen jetzt schon aus der Erderhitzung bekämpfen. Wir müssen helfen, wir müssen Schutz bieten, sprich Dürrehilfe, sprich auch den Schutz von Mieterinnen und Mietern, dass sie auch schlafen können, wenn sie anstrengende Jobs auch haben, dass sie Erholung finden können. Und auf der anderen Seite haben wir Verantwortung, dass die Intervalle in Zukunft nicht kürzer werden, wo wir jedes Mal Katastrophen managen müssen. Das heißt, wir brauchen ein verbindliches Klimaschutzziel, ein politisches. Und das war heute ein Prozess und ich lasse mir das sozusagen auch nicht kleinreden. Da sind andere daran gescheitert. Wir haben in Europa verschiedene Geschwindigkeiten, aber ich halte es für ganz wichtig, dass wir das Klimaschutzgesetz jetzt auf den Weg gebracht haben. War kein einfacher Prozess, wie Sie gesehen haben. Und zwar wichtig, ein Klimaschutzgesetz zu machen, das nämlich auch Verbindlichkeit herstellt, indem wir jetzt beschlossen haben, dass wir bis 2027 auch einen konkreten Klimafahrplan entwickeln müssen, weil wir es gescheiter finden, dass wir nicht dann Strafzahlungen leisten, sondern dass wir das Geld zur Verfügung haben für sinnvolle Maßnahmen, die wir in Österreich dringend brauchen.
Ja, sinnvolle Maßnahmen könnten wir wirklich brauchen, ob die noch kommen?
Ja, sinnvolle Maßnahmen, glaube ich, würden sich viele wünschen. Also auch da, man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Die SPÖ hat letzte Woche diese Dürrehilfen blockiert. Und sie wären fast nicht gekommen. Es war kurz sogar an der Kippe, dass diese Regierung deswegen in die Luft geht. Dass man jetzt im Endeffekt endlich eingelenkt hat, ist gut und richtig. Weil wie gesagt, ich glaube, man muss nur irgendwie mit offenen Augen außerhalb der Städte ein bisschen unterwegs sein und sich die Äcker und die Böden anschauen. Da sind wirklich Dramen passiert bei den Bäuerinnen und Bauern und ganze Ernten einfach nicht da oder kaputt gegangen. Also insofern gut, dass man sich zumindest auf das geeinigt hat. Das Klimagesetz ist meiner Meinung nach ein Witz. Ja, also ich verstehe den Sinn dieses Klimagesetzes nicht. Erstens sagt jeder Experte, dass es völlig unrealistisch ist, dass Österreich bis 2040 klimaneutral ist. Das geht einfach nicht. Ja, da müsste man irgendwie Großkonzerne wie die Föst wahrscheinlich abdrehen. Das kostet dann aber zigtausende Arbeitsplätze. Das wird nicht im Interesse der Menschen in diesem Land sein. Also warum man unbedingt das bis 2040 machen muss, wo sogar die EU sagt, bis 2050 entzieht sich meiner Kenntnis in einer eh schon wirtschaftlich extrem schwierigen Situation. Also keine Ahnung. Aber wenn man es schon macht, ja, es dann noch ohne Sanktionen zu machen, das ist ja überhaupt völlig ja, sinnlos. Ja. Es ist ein zahnloser Tiger, muss man sagen. Ja. Also dieses Gesetz, jetzt ist es da. Ja. Die Wirtschaft ist angefressen. Es führt zu einer negativen Stimmung. Aber es wird eh nicht sanktioniert. Also es bringt absolut nichts. Es ist wirklich schwachsinnig, dieses Klimagesetz. Und jetzt bin ich nicht per se gegen ein Klimagesetz. Nicht, dass man das falsch versteht. Das ist schon sinnvoll. Nur man hätte das halt gescheit verhandeln müssen, gescheit aufsetzen müssen und nicht als Husch-Pfusch da irgendwie Faustpfand. Wenn ihr die Dürrehilfen kriegt, dann bekommen wir das Klimagesetz. Und ganz zum Schluss noch, die Quote von Andreas Babler wollen wir Ihnen auch nicht vorenthalten. 517.000 Österreicherinnen und Österreicher haben durchgehalten, muss man ja in dem Fall sagen, und sich das angeschaut. Davor bei den Liebesgeschichten und Heiratssachen waren mehr als 837.000 dabei. Das heißt, mehr als 300.000 haben abgeschaltet nach Liebesgeschichten und Heiratssachen, als Andreas Babler auf den Schirm kam. Und das ist schon spannend, kann man sagen, naja, die sind vielleicht schlafen gegangen. Nein, sind sie nicht. Bei der anschließenden Analyse in der ZIP 2 waren wieder 541.000 dabei. Also da haben dann wieder zusätzlich welche eingeschalten, die beim Babler abgeschalten haben. Also das große Zugpferd ist er nicht.
Ich sage dir, warum das so war. Weil alle OE24 dazwischen geschaut haben.
Ja, ich glaube, es lag eher an Andreas Babler. Aber ja, nehmen wir es positiv.
Wir machen gleich weiter nach einer kurzen Werbepause mit den Top-Interviews. Bis gleich.